ARD Sounds.
KI hackt selbstständig Website, was das für unsere Sicherheit bedeutet.
Nachfolge für Spahn, wer die Union jetzt im Bundestag anführen soll.
Und Mini-Olympia in Hannover und NRW, die Finals starten.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, heute ist der 23. Juli. Wir sind Moritz Zacho und Sebastian Trepper.
Ja, schönen guten Morgen. Und als ich die Schlagzeile gestern gelesen habe, da dachte ich kurz, ich wäre in einem wahr gewordenen Science-Fiction-Traum. Pass mal auf, KI von OpenAI steuert eigenständig Hackerangriff.
Ja, eine künstliche Intelligenz der US-Firma OpenAI hat sich bei Tests offenbar selbstständig gemacht. Ja, und im Grunde einfach gemacht, was sie wollte.
Ja, kann man so sagen. Das ist auch echt ein bisschen gruselig, finde ich. Also die Firma hat neue KI-Modelle getestet und dabei ging es darum herauszufinden, wie gut sie Sicherheitslücken in bestimmten Computersystemen ausnutzen können. Und dafür hatte OpenAI eigentlich eine ganz eigene und auch abgeschottete Testumgebung gebaut. Aber dieses neue, nicht veröffentlichte KI-Modell hat es dann geschafft, aus diesem Test auszubrechen, um sich dann Zugang zum offenen Internet zu verschaffen.
Doch nicht ganz so abgeschottet. Da haben die Entwickler selbst nicht mit gerechnet und sprechen von einem beispiellosen Cybervorfall. Die KI ist jedenfalls in das Computersystem einer anderen Firma eingedrungen und hat sich dabei wie ein Hacker verhalten. Die KI hat OpenAI im Prinzip gezeigt, guck mal hier habt ihr Sicherheitslücken und hier hat die andere Firma Lücken.
Ja, OpenAI hat den Fehler jetzt zugegeben und untersucht den Fall zusammen mit der anderen Firma, die da gehackt wurde. Ja, und jetzt geht's eben für beide darum, die Sicherheitsabwehr einfach auch zu verbessern. Und da haben wir hier in Deutschland ja auf den ersten Blick nicht ganz so viel mit zu tun. Das klingt ja so weit weg. Experten sagen auch, KIs, die wir im Alltag nutzen, zum Beispiel ChatGPT, die funktionieren auch ganz anders als die KIs, die OpenAI da jetzt getestet hat.
Aber hellhörig wird man da ja schon. Also offenbar können KIs sich selbstständig machen und Sicherheitslücken ausnutzen. Die Weltherrschaft werden sie jetzt aber nicht übernehmen, sagt der Journalist und KI-Experte Gregor Schmalzried.
Ich mache mir persönlich keine Sorgen, dass eine riesen Super-KI auf einmal die Kontrolle über die Menschheit übernimmt. Also das ist wirklich Science-Fiction. Aber natürlich werden wir weiter komische Momente erleben. Wir werden es erleben, dass KI-Modelle sich anders verhalten, als wir damit gerechnet haben. Wir werden es erleben, dass Hackerangriffe zunehmend von KIs ausgeführt und dann auch wiederum von KIs abgewehrt werden. Also KIs werden eine immer größere Rolle in unserem digitalen Leben spielen.
Ja, zu unserem digitalen Leben gehören ja solche Dinge wie Phishing-Mails und andere Betrugsmaschen, über die wir hier im Podcast ja auch schon häufiger gesprochen haben. Bedeutet, wir bekommen dann zum Beispiel eine täuschend echt aussehende Mail, zum Beispiel von unserem Arbeitgeber, klicken da auf den Link und starten einen KI-gesteuerten Hackerangriff, ohne dass wir das wollen.
Ja, und das wäre nie gut, logisch, aber wer in Krankenhäusern, Kraftwerken, an Flughäfen oder anderen Unternehmen arbeitet, die zur kritischen Infrastruktur gehören, der sollte besser nicht aus Versehen KI-gesteuerter Angriff in seinem eigenen Unternehmen gestartet werden.
Ach, nicht so gut. Gregor Schmalzried sagt, wir haben bei den KI-Modellen generell noch Nachholbedarf.
Alle KI-Modelle, die hier eine Rolle gespielt haben in dieser Geschichte, stammen aus den USA und China. Wir selber entwickeln keine Modelle dieser Art. Und das kann man okay finden, aber man sieht in so einem Moment, dass es auch ein Sicherheitsrisiko sein kann, wenn der Rest der Welt solche mächtige KI benutzt und baut und wir selbst darauf angewiesen sind, dass jemand anderes sie uns zur Verfügung stellt.
Tja, also eigene starke KI-Entwickler wie die USA und China haben wir in Europa und Deutschland bisher nicht. Aber die EU hat das auf dem Schirm und will, dass die EU-Staaten einfach enger zusammenarbeiten. Dabei geht es dann zum Beispiel darum, dass es eine Meldepflicht gibt, falls es in einem Land einen Sicherheitsvorfall gab. Und die Betreiber kritischer Infrastruktur, die müssen sich auch seit Januar an strengere Auflagen halten.
Und noch ganz frisch, das Bundeskabinett hat gestern ein neues Programm für Cybersicherheit beschlossen. Da geht es im Endeffekt darum, dass sich Deutschland von innen heraus besser gegen Cyberangriffe von außen schützt. Stichwort Funktionsfähigkeit des Staates. Das hatten sich Union und SPD als Ziel in den Koalitionsvertrag geschrieben und jetzt wird das umgesetzt.
Ich muss ja auch zugeben, ich weiß selber noch viel zu wenig von künstlicher Intelligenz, hinke da eindeutig hinterher.
Oh, ich genauso.
Deswegen geht der folgende Hörtipp dann auch an uns beide, wenn wir mehr über KI erfahren wollen. Dann hört unbedingt mal rein in der KI-Podcast. Da gibt es so klangvolle Folgen wie, wie fange ich richtig mit KI an? Also der
Spricht
Podcast ist wirklich
an,
gut. Ja, für Einsteiger wie uns, aber auch für KI-Profis ist da was dabei.
Einen, der den macht, habt ihr heute schon bei uns gehört. Gregor Schmalzried macht den Podcast zusammen mit zwei Kollegen. Der KI-Podcast ist natürlich bei ARD Sounds und wir verlinken ihn euch auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung. Eigentlich ist ja gerade Sommerpause im Fußball, in den meisten Bundesländern sind Schulferien und auch in der Politik ist eben gerade Sommerpause.
Aber jetzt müssen die Unionsabgeordneten zurückkommen aus ihrem Urlaub. CDU und CSU brauchen nämlich einen neuen Fraktionsvorsitzenden im Bundestag und das darf nicht warten. Am Samstag ist der Alte nämlich zurückgetreten, Jens Spahn, wir haben darüber berichtet.
Diese einzelne Personalie, also wer jetzt Nachfolger von Jens Spahn werden soll, das könnte Folgen für mehrere Posten bedeuten. Kanzler Merz könnte da mehrere Leute sozusagen ja auf neue Posten schieben und die Regierung dann wirklich umbauen. Aber wir gucken jetzt erstmal drauf, wer denn da im Rennen ist. Kanzleramtsminister Thorsten Frey soll der neue Fraktionsvorsitzende werden.
Ja, vielleicht einmal ganz kurz, was muss der eigentlich machen? Also dieser Begriff Fraktionsvorsitzende, ne, ist ja jetzt ja auch nicht jedem geläufig. Das ist sozusagen derjenige, der im Bundestag die Partei oder bei CDU und CSU die Parteien zusammenhält. Das heißt, der muss dann viel mit den Abgeordneten sprechen und einfach dafür sorgen, dass bei Abstimmungen alle gemeinsam auf Parteilinie für oder gegen etwas stimmen.
Auch für die Regierung wichtig, wenn es da hakt, gibt es schnell Ärger. Also der Fraktionsvorsitzende hat schon relativ große Macht und die Regierung verändert sich eben nicht nur da, weil Thorsten Frey bis jetzt Kanzleramtsminister ist.
Die Umfragewerte der Union sind nämlich ziemlich schlecht. Vielleicht will Merz deswegen ja auch nochmal eine Möglichkeit für sowas wie einen Neustart und ein besseres Image.
Kann man zumindest versuchen. Wir wollen aber natürlich auch gucken, Thorsten Frey, wer ist das eigentlich?
Ja, Thorsten Frey, der kommt aus Baden-Württemberg und bevor er Kanzleramtsminister geworden ist, hat er noch keine besonders hohen Ämter im politischen Berlin gehabt, also auch noch keine anderen Ministerposten irgendwie. Er war in seiner Vergangenheit unter anderem Bürgermeister von Donaueschingen, das ist in der Nähe von Freiburg.
Die SPD als Regierungspartner in Berlin hat ganz positiv auf Frey reagiert. Die sagt, ja, den kennen wir, mit dem werden wir vernünftig zusammenarbeiten können. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Ja, das stimmt. Die kennen ihn aus dem Bundestag von früher als parlamentarischer Geschäftsführer der Union. Und in diesem Job hat er schon ganz viel Orga in der Fraktion gemacht. Also er hat da auch definitiv schon Erfahrung in der Richtung. Aber jetzt hat er eben relativ schnell sehr viel Verantwortung auch in der Bundespolitik bekommen.
Steile Karriere. Erstmal ist Frey allerdings nur vorgeschlagen von den beiden Parteichefs Merz und Söder. Endgültig entscheiden soll die Fraktion das dann in einer Woche. Die Abgeordneten wählen ihren Chef, in Anführungsstrichen nämlich selbst. Aber da wird es wahrscheinlich keinen Gegenkandidaten geben.
Unsere Kurznachrichten.
Ja, und gerade haben wir ihn angesprochen. Wir kommen nochmal auf Jens Spahn zurück. Der war ja zu Corona-Zeiten Gesundheitsminister und gestern hat das Bonner Landgericht darüber entschieden, ob er tatsächlich einen Maskenkaufvertrag zwischen einer Hamburger Firma und dem Bund abgeschlossen hat. Die Firma hat fast 500 Millionen Euro für Corona-Masken gefordert. Sie sagt, durch den Kontakt mit Spahn ist ein Kaufvertrag zustande gekommen. Das Landgericht Bonn sieht das aber anders, also kein verbindlicher Vertrag. Die Telefonate und E-Mails, die es da gab, die reichen nicht. Aber die Firma kann noch Berufung einlegen.
Bahnfahren im Nahverkehr könnte teurer werden. Die Bundesnetzagentur hat die Trassenentgelte, also die Gebühren für die Nutzung des Schienennetzes, neu geregelt. In Zukunft muss der Nahverkehr rund 400 Millionen Euro mehr zahlen. Für Fernzüge und Güterverkehr müssen die Betreiber weniger zahlen. Und Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Deswegen musste der Bund die Gebühren neu ordnen. Verkehrsverbände befürchten, dass dadurch Fahrscheine im Nahverkehr teurer werden könnten.
Der Bund hat die Voraussetzungen für mehr Abschiebungen nach Afghanistan geschaffen. Darauf hat das hessische Innenministerium aufmerksam gemacht. Demnach sind Abschiebungen nicht mehr zwingend auf Straftäter und Gefährder beschränkt. Kritik kommt unter anderem vom hessischen Flüchtlingsrat. Auch nicht vorbestrafte Afghanen abzuschieben, das sei unverantwortlich, sagt er.
Heute starten die Finals. Das ist sozusagen Mini-Olympia für Deutschland. Und Moritz, du bist direkt dran. Die Finals finden dieses Jahr nämlich in Hannover statt.
Ja, ganz genau. Bei mir vor der Haustür sozusagen. Gestern Nachmittag war auch schon die Eröffnungsfeier am Maschsee mit einer schwimmenden Bühne auf dem See. Das sah wirklich cool aus. Und da haben die Sportlerinnen und Sportler dann einfach auch präsentiert, was alles so in den kommenden Tagen zu sehen sein wird hier in der Stadt. Unter anderem war Sonja Greinacher da. Die ist vor 2 Jahren in Paris mit der deutschen Mannschaft Olympiasiegerin im 3x3-Basketball geworden. Und die hat schon richtig Lust auf die Finals.
Ich glaube, immer wenn so viele verschiedene Sportarten zusammenkommen, es ist wie ein nationales olympisches Feeling und macht jetzt schon Spaß.
Ja, und heute geht's dann gleich am Morgen mit dem Sport los. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Seit 2019 werden viele deutsche Meisterschaften ja so zusammengepackt, damit eben dieses Olympiagefühl entstehen kann. Und da sind auch viele Sportarten bei, die man sonst nicht so oft zu sehen bekommt. BMX Flatland. Das hat was ja von Tanzen mit dem Fahrrad, Bogenschießen, Trampolintouren, einfach echt viele, ja ich sag mal, ja kleine Sportarten.
Ja, wo sonst nicht so der Fokus drauf liegt einfach.
Genau.
Ne? Ja, hier in Hannover sind in verschiedenen Hallen Wettbewerbe, aber auch natürlich viel draußen. Einmal eben am Maschsee vor der Oper ist alles für Stabhochsprung aufgebaut, richtig cool. Am Neuen Rathaus gibt es dann Bogenschießen und auf dem Steinhuder Meer hier in der Region, da wird dann gerudert, gesurft, gesegelt und Triathlon gibt es da auch noch. Also ist richtig viel los bei mir, aber bei dir in Nordrhein-Westfalen, da ist auch was, nämlich in Wattenscheid.
Ja, genau. Also sogar was ziemlich Großes, die deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik. Ihr habt da nur die Stabhochspringer und Stabhochspringerinnen. Es gibt gar nicht mehr ganz so viele Stadien in Deutschland, wo man so eine deutsche Meisterschaft in Leichtathletik gut machen kann. Die meisten großen Fußballstadien haben ja keine Laufbahn mehr und dann natürlich auch keinen Platz für eine Weitsprunggrube, Kugelstoßringe und so weiter. Aber das Lohr-Heide-Stadion in Wattenscheid hat das noch und ist groß genug mit über 16.000 Plätzen, da geht das.
Ach, da lebt die Fußballromantik auf. Da hat ja früher auch Wattenscheid 09 Fußball-Bundesliga gespielt, ne?
Oh, das ist ein paar Jahre her.
Hm? Ja, stimmt. Nun sind wir beide ja ziemlich sportbegeistert. Also da läuft man mit solchen Wettbewerben wie den Finals bei uns offene Türen ein. Aber ich finde, dass das auch eine wirklich coole Veranstaltung für Menschen ist, die jetzt nicht so scharf auf Sport sind, weil es eben auch einfach mitten in der Stadt passiert, kommt man gar nicht so richtig drum rum. Und Sonja Greinacher sagt, es ist auch wirklich gewachsen in den letzten Jahren.
Ich weiß noch, ich habe bei den Finals, glaube ich, so vor 6, 7 Jahren in Berlin mitgespielt und seitdem ist es auch so viel größer geworden. Wenn ich jetzt sehe, was hier los ist, ist eine unglaubliche Entwicklung für das Event.
Und da muss ich einmal ganz kurz sagen, also sie hat gerade Finals gesagt, tatsächlich liegt das ja nahe, aber es ist falsch, es heißt wirklich Finals, auch wenn es sich komisch anhört.
Naja, Sonja Greinacher ist international unterwegs, da muss man mit leben. Auf jeden Fall, egal ob Finals oder Finals, die Veranstaltung ist extrem kurzweilig, also ich muss mir nicht 2 Stunden lang ein Fußballspiel reinziehen, sondern kann mir ganz viele Sachen in ja kleinen Dosen geben. Im Fernsehen habe ich diesen Olympia-Effekt, dass oft hin und her gesprungen wird oder ich zwischen x Livestreams springen kann. ARD und ZDF zeigen übrigens alles. Aber in Hannover kann man ja auch zwischen den Sachen ja physisch hüpfen mit dem Rad oder sogar zu Fuß. Sind das ja keine langen Strecken, mal abgesehen vom Steinhuder Meer und dieser ZAG-Arena auf dem Messegelände. Oder ist alles ziemlich nah?
Ja, man kann alles zu Fuß machen, hast du ja gerade schon gesagt. Also wirklich, das funktioniert richtig, richtig gut. Ja, und das Beste ist, man braucht für die meisten Sachen nicht mal Eintritt zu bezahlen. Also da kann man wirklich einfach hingehen und gucken.
Ja, und wenn es mir dann nicht gefällt, dann gehe ich einfach weiter. Sehr unkompliziert,
ja. Ja, parallel zu den Finals ist gestern auch noch das Maschsee-Fest losgegangen. Das lieben wir hier in Hannover. Direkt 2 Großveranstaltungen. Das ist ein Volksfest mit Live-Musik am Seeufer. Immer mega schön. Also es wird richtig voll hier. Millionen Besucher werden da erwartet. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch.
Ah, klingt super. Ich bin als Kind in der Nähe der Lippe groß geworden. So ein richtiger Fluss. Aber ich habe trotzdem nie eine Flaschenpost verschickt. Hast du das mal gemacht?
Ja, habe ich tatsächlich. Früher konnte man nämlich so kleine Plastikflaschen als Souvenir im Nordseeurlaub kaufen. Die habe ich dann aber nicht ins Meer geschmissen, sondern einfach per Post verschickt. Also das war jetzt nicht so romantisch, dass man jahrelang darauf wartet.
Sei ehrlich.
Ich habe gefuscht. Ja, genau. Ich habe dafür gesorgt, dass sie wirklich ankommt. Aber wir sprechen gerade über Flaschenpost, weil gerade eine besondere gefunden wurde. Und zwar in Oberwesel in Rheinland-Pfalz. Da hat Landschaftsgärtner Jonas Wolf mit seinem Bagger am Ufer des Rheins gearbeitet.
Wir haben die letzten Stücke von der Bodenplatte rausgenommen. Dann habe ich auf einmal was im Löffel gehabt. Und da dachte ich, oh, was ist das denn? Und bin mal ausgestiegen, habe geschaut. Da war dann die Flaschenpost drin.
Ja, klar. Und das hat ihn neugierig gemacht. Er hat sich das angeguckt.
Und dann habe ich es erstmal ein bisschen sauber gemacht. Und dann auch aufs Jahresdatum geschaut, was im Zettel in der Flasche drin stand. Und ja, die war dann von 1958.
Also die Flaschenpost ist tatsächlich fast 70 Jahre alt.
Cool.
Die wurde irgendwann offenbar mal angeschwemmt und es wurde dann was drüber gebaut. Also schon erstaunlich, dass die dabei nicht kaputt gegangen ist.
Ja, und der Inhalt war dann auch eine Überraschung. Es war eine alte Speisekarte von einem Dampfschiff drin. Und da stand drauf, dass es damals unter anderem Wellfleisch, dicke junge Bohnen und Salzkartoffeln gab. Das Ganze für 2 deutsche Mark. Also was richtig schön Deftiges, so Schweinefleisch und Salzkartoffeln.
Besonders interessant ist, was hinten drauf noch steht auf der Speisekarte. Da hat wohl ein junges Ehepaar auf Französisch mit der Hand draufgeschrieben, dass sie Brieffreunde suchen. Und deswegen haben sie wohl während der Fahrt auf dem Dampferschiff vor fast 70 Jahren die Flasche mit der Nachricht Sprachnachricht in den Rhein geworfen. Da steht übersetzt: Ich liebe Anni von ganzem Herzen. Wir sind zusammen auf einem Rheinschiff unterwegs. Wir suchten ein junges, verlobtes Paar für eine Brieffreundschaft.
Na, schön. Und die Stadt Oberwesel will jetzt sogar versuchen, ob die besagte Anni, die wohl aus dem Kreis Euskirchen in NRW kam, noch lebt. Oder eben ihre Nachfahren. Und die wollen herausfinden, wer genau 1958 diese Flaschenpost in den Rhein geworfen hat.
Wir machen jetzt auch einen Korken auf die Folge und legen sie euch in den digitalen Fluss. Morgen darfst du damit Annika losschippern, Moritz. Tschüss.
Ich freue mich drauf. Bis morgen. Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk. Heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.